Geht's euch gut? Habt ihr gut geschlafen? Ich habe nicht so gut geschlafen. Irgendwie habe ich das Gefühl, Veränderung passiert auch in meinem Schlafleben. Noch vor, ich würde sagen, vielleicht 2, 3 Jahren bin ich jeden Abend direkt weggeknackt. Also vielleicht bis mal auf eine Ausnahme. Aber ich habe mich hingelegt und direkt. Aber jetzt irgendwie die letzten Wochen, vielleicht liegt es auch am Wetter, ich hoffe es. Ich bete nämlich jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, dass der Herr mir den Schlaf eines Gerechten geben möge. Aber vielleicht liegt es am Wetter. Irgendwie, ich kann in letzter Zeit nicht so gut einschlafen. Mir ist zu warm, weiß ich nicht. Ich drehe mich dann die ganze Zeit hin und her. Und dann gestern Abend, wie das so ist, ne, wenn man sonntags morgens predigt, dann kommen einem noch so Gedanken, ach, das könntest du noch sagen und das könntest du noch sagen und ach, hier noch eine Folie in die PowerPoint und ach, das noch. Und da muss man immer versuchen, die wegzuschieben. Und letztendlich das, was mir geholfen hat, dann doch einzuschlafen, war Gebet. Ich habe immer wieder gebetet, Herr, ich bitte dich, vielen Dank für die Einfälle, aber ich möchte jetzt schlafen. Dann war es 23 Uhr, ich möchte jetzt schlafen. Dann war es 24 Uhr und irgendwann weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall morgens klingelt der Wecker und ich scheine es geschafft zu haben. Ich bin eingeschlafen. Ich habe gehört, in dieser Gemeinde geht es auch um Veränderungen. Ich habe jetzt bei mir verändert sich gerade irgendwie was im Schlafrhythmus. Hier hat sich wohl auch einiges verändert. Ich habe mit Walter telefoniert. Walter hat gesagt, einiges hat sich hier in letzter Zeit verändert oder es ist auch einfach in den Herzen irgendwo eine Veränderungsstimmung. Und ich habe gedacht, hey, welch Thema der Predigt wäre besser gewählt als Veränderung? Aber ich habe gedacht, naja, Veränderung ist ja etwas, das manchmal über einen einhergeht, ohne dass man es vielleicht auch will. So manche Veränderung, die geht man ja nicht gezielt an. So zum Beispiel, ich gehe jetzt gezielt mir ein neues Auto kaufen, da habe ich eine Veränderung. Nein, manche Dinge passieren einfach. Und ich dachte, ich habe gebetet und ich habe gemerkt, nee, genau das ist das Stichwort, Gebet. Gebet bringt die Veränderung. Jetzt funktioniert's. Gebet bringt die Veränderung. Das sollte das Thema der Predigt sein. Gebet bringt Veränderung. Und mein Leben selbst hat mit Gebet begonnen. Ich heiße Stefan, ich bin 24 Jahre alt, ich bin verheiratet mit Julia seit September letzten Jahres, also so ungefähr 10,5 Monate jetzt. Aber mein Leben hat begonnen mit Gebet und zwar mit dem Gebet meiner Mutter. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ob du in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist oder zumindest teilgläubigen Elternhaus, aber mein Leben hat begonnen mit dem Gebet meiner Mutter. Sie hat gebetet, oh Herr, möge die Schwangerschaft, sogar noch bevor ich auf der Welt war, möge die Schwangerschaft gut sein. Und dann weiter hat sie gebetet, dass ich zum Herrn kommen würde. Und ich bin als Gemeindekind aufgewachsen, bin immer sonntags morgens in die Sonntagsschule gegangen. Aber irgendwie so mit 16 Jahren, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie den rechten Pfad verloren. Wie soll ich sagen? Ich habe irgendwie die Connection verloren und das lag daran, dass ich irgendwie nichts erlebt habe. Ich habe gebetet, aber es ist irgendwie nicht das eingetreten, was ich gebetet habe. Und ich habe gedacht, naja, mir wird gesagt, man kann beten und da passiert was, aber ich erlebe es nicht. Also entweder ich mache was falsch oder das, was die mir erzählen, kann nicht sein, kann nicht wahr sein. Also dann habe ich gefragt nochmal, ja, was kann ich anders machen? Dann wurde mir gesagt, na, du musst einfach dranbleiben, dann passiert es schon. Und ich einfach umgesetzt, dran geblieben, weiter gebetet, aber es ist nichts passiert. Und dann irgendwann mit 16 habe ich die Reißleine gerissen, habe gesagt, nee, komm, also lasst mich alle in Ruhe mit dem ganzen religiösen Zeug und deinem Jesus und komm, wirklich. Weil ich habe gedacht, hey, Gebet funktioniert einfach nicht. Was ich damals nicht wusste, das, wofür ich gebetet habe, also aus heutiger Perspektive würde ich sagen, naja, Gottes Wille kann das bei weitem nicht gewesen sein. Ist doch ganz klar, dass er das nicht erhört. Aber das hat mir damals irgendwie keiner erzählt oder das war in meinem Kopf nicht so ganz klar. Dass Gebet immer was zusammenhängt mit Gottes Wille. Ich kann natürlich beten, dass ich morgen einen Ferrari vor der Haustür stehen habe. Und das kann auch funktionieren, das will ich gar nicht sagen. Aber ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gebet erhört wird, wenn es in Gottes Willen ist, wenn es gemäß dem ist, was die Schrift uns sagt, ist viel höher. Meine Mama hat mich voll durchgebetet. Mit 18 Jahren habe ich mich dann wirklich bekehrt. Also davor war ich so ein Sonntagsschulgänger. Mit 18 Jahren, 2 Jahre weg gewesen, überhaupt nichts mit Glauben, Christentum etc. am Hut gehabt. 2 Jahre später, wie gesagt, mit 18 Jahren habe ich mich bekehrt. Eine radikale Bekehrung, wirklich eine radikale 180-Grad-Wende in meinem Leben. Und ich wurde im Heiligen Geist getauft, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Und seitdem ist mein Leben wirklich komplett andere Richtung gegangen. Ich war damals auf einem Gebetsabend, schon wieder Gebet. Ich war auf einem Gebetsabend mitgeschleift worden. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin, aber ich war zu dem Zeitpunkt verliebt und die Person, die mich eingeladen hat, war die Person, in die ich verliebt war. Und dann geht man halt mal mit, ne? Also bin ich dann dahin zu der Gebetsversammlung und ich fand es total doof. Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Die haben dann noch Lobpreis gemacht und ich dachte, Leute, ey, ihr spinnt doch alle. Weil da war ich ja noch nicht bekehrt. Aber an diesem Abend gab es einen Aufruf und da wurde gesagt, alle unter 25-Jährigen, kommt mal hier nach vorne zur Bühne. Es war die Bühne war ungefähr dreimal so breit wie hier. Bad Gandersheim, ich weiß nicht, vielleicht kennt das jemand von euch. Kommt mal alle nach vorne, alle unter 25-Jährigen. Und ich stand da hinten ganz alleine und dachte, naja, irgendwie alle gehen nach vorne. Ich kann es mir jetzt nicht erlauben, hier hinten alleine stehen zu bleiben. Das ist ja irgendwie peinlich. Also bin ich auch nach vorne getigert. Und da stand ein Mann da und er hat für mich gebetet. Und dieser Mann hat akkurat in mein Leben hineingesprochen. Dieser Mann hat mir erzählt, wo ich zur Schule gegangen bin, wie die hieß, die Schule. Wie die andere Schule hieß, die weitergehende Schule. Er hat mir erzählt, dass ich Kampfsport mache. Er hat mir erzählt, wie mein Lehrer von der Kampfsportschule heißt und dass der kürzlich umgezogen ist in die Schweiz, weil er reich geheiratet hat und ich deswegen nicht mehr meinen Kampfsport machen kann. Der hat mir erzählt, wie es in meinem Herzen aussieht. Der hat mir alles erzählt. Also ich kann das gar nicht alles hier. Der hat akkurat, während er für mich gebetet hat, bam, bam, wie mit so einem Hammer auf den Nagel, genau getroffen, jedes Mal ohne hinzugucken, hat er jedes Mal getroffen im Gebet. Und das hat mein Leben tief, tief geprägt, tief verändert. Ich habe gedacht, wow, das kann nicht sein. Ich habe gedacht, wer bist du? Und was passiert dir gerade? Das kann ja wohl nicht sein, dass jemand für mich betet und er sagt 1:1 akkurat in mein Leben Details. Es waren nicht Dinge, die ich jedem von euch sagen kann, ja, du warst vielleicht mal im Kindergarten und mal in der Schule. Das trifft jetzt hier wahrscheinlich auf 99% aller Leute zu. Nein, es war wirklich sehr akkurat. Und das hat mein Leben tief geprägt. Und so möchte ich jetzt gerade beten, dass diese Predigt, dass sie uns tief prägt, dass sie uns tief verändert, weil ich glaube, dass im Gebet eine Power ist. Weil wir beten nicht zu irgendwelchen Steinen oder zu irgendwelchen toten Götzen oder sowas, sondern nein, wir beten zum lebendigen Gott. Zum lebendigen Gott. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir dafür, dass du mitten unter uns bist. Du hast es verheißen, du bist immer bei uns. Überall, wo wir hingehen, du hast es verheißen. Herr, und wir preisen dich, wir loben deinen Namen und wir beten, Herr, dass du heute Morgen unsere Herzen veränderst. Herr, wir wollen unsere Herzen öffnen und wir wollen verändert werden durch diese Botschaft heute Morgen. Wir wollen verändert werden durch deinen Geist heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schon die Jünger wollten Veränderung. Und das, was die Jünger Jesus fragten, oder so eine der Hauptfragen, der ersten Fragen, die sie Jesus fragen, war, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Wir lesen das in Lukas 11, wo die Jünger Jesus fragen, Herr, lehre uns beten. Und wir kennen alle, was die Antwort von Jesus ist. Ich denke, wir können sie wahrscheinlich sogar alle auswendig. Das Vaterunser. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot heute und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und nach Markus Evangelium steht hier weiter noch, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Genau. Und ich denke, das können wir alle auswendig, dieses Gebet. Wie essentiell eigentlich, oder? Wenn ich würde behaupten, dass die Grundlage von eigentlich allen Christen in Deutschland und vielleicht sogar über die Welt dieses Gebet ist. Wenn du irgendwen triffst, irgendeinen Christ, auf der ganzen Welt. Du kannst mit ihm wahrscheinlich das Vaterunser beten, auch wenn er es vielleicht auf Portugiesisch betet und du auf Deutsch. Aber ich glaube, das funktioniert. Und ich glaube, hier ist eine Power versteckt, weil dieses Gebet von Gott her denkt. Vater unser im Himmel, es fängt an mit Gott. Geheiligt werde dein Name, es fängt an mit einem Lobpreis an Gott. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist ein Gebet, was zentriert ist, fokussiert ist auf Gott, den himmlischen Vater. Was nicht sich in erster Linie anfängt mit einem Zentriertsein auf vielleicht ein irdisches Problem oder eine Sorge oder etwas, sondern es fängt an mit einem Zentrieren auf den, der Gott ist, der Gott im Himmel, der Herr der Herrscher, der Mächtige, der Schöpfergott, der dich und mich geschaffen hat. Und dieses Zentrieren, ich glaube, wenn wir Gott anschauen und erkennen, wie groß er ist, dann werden Probleme, dann werden Umstände klein. Und ich glaube, da ist die Power im Vaterunser. Ich sehe das Vaterunser persönlich als ein Gebet, was man so beten kann und auch sollte. Jesus selbst sagt, betet dies. Aber ich sehe auch noch viel mehr drin. Ich sehe es wie eine Schablone, wie man beten kann. Eben, dass man anfängt, zuerst den Vater anzusehen. Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dieses Zentrieren. Und dann geht es auf vielleicht das Problem. Unser tägliches Brot geht uns heute. Herr, wir brauchen dies, wir brauchen Finanzen, wir brauchen das, wir brauchen Leute, weiß ich nicht. Wie eine Schablone. Und ich habe zwei Punkte in dieser Predigt vorbereitet, auf die ich jetzt noch eingehen möchte im Bezug auf Gebet. Und der erste Punkt ist, Gebet verändert Umstände. Und ich glaube, das ist eine Aussage, die ziemlich krass ist. Und ich glaube auch, dass sie nicht immer stimmt, sage ich direkt. Ich glaube, es gibt Situationen, in denen beten wir und die Umstände verändern sich nicht. Und ich denke, jeder von uns hat mindestens einmal so etwas auch schon erlebt. Das möchte ich gleich vorweg sagen, bevor wir über diese Sache reden. Ich denke, jeder von uns hat schon mal erlebt, dass er für eine Sache gebetet hat und sie ist vielleicht nicht so eingetreten oder gar nichts passiert, augenscheinlich, von den Umständen her. Und trotzdem verändert Gebet oftmals die Umstände. Ich selbst habe das oft erlebt. Nehmen wir mal das Thema Heilung. In der Bibel sehen wir, Jesus sendet seine Jünger aus und sagt ihnen, heilt die Kranken. Wir sehen auch, dass er am Missionsbefehl am Ende, ne, Markus Ende, Matthäus Ende, er sagt, geht hin in alle Welt, heilt die Kranken und so weiter, treibt die Dämonen aus. Ich selbst habe erlebt, wie meine Schulter geheilt wurde. Das hat dazu beigetragen, dass ich mich wirklich bekehrt habe. Das war kurz davor diesem Erlebnis, was ich hatte, wo jemand so akkurat über mein Leben geweissagt hat im Gebet. Ich habe selbst erlebt, wie meine linke Schulter geheilt wurde. Ich habe Sport getrieben und das war so eine Sportart, wo man so ein Frisbee fangen musste. So ähnlich wie Football, nur mit einer Frisbee, nicht so ganz so brutal. Und ich war sehr ehrgeizig und ich wollte die Frisbee unbedingt fangen. Also bin ich gelaufen und bin gesprungen, um die Frisbee noch zu fangen in die Endzone hinein und bin dann auf meiner Schulter gelandet und sie tat total weh. Und sofort kam ein junger Mann auf mich zu und meinte, hey, du, hast du Schulterschmerzen? Und ich guckte ihn an und sagte, hey, natürlich habe ich Schulterschmerzen, hallo. Also ich bin gerade volle Lotte aus, keine Ahnung, einem Meter auf meine Schulter gefallen. Was denkst du, bin ich irgendwie aus Metall oder? Und er meinte, hey, kann ich für dich beten? Und innerlich dachte ich nur, du spinnst doch. Was soll denn das helfen? Ich muss bedenken, damals war ich noch nicht bekehrt. Ich hatte nichts mit Gott zu tun. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich habe ja nichts zu verlieren. Ich kann ihn hinterher auslachen, wenn es nicht funktioniert hat. So war ich drauf. Und er legte seine Hand auf meine Schulter und er betete ein ganz kurzes Gebet. In Jesu Namen, Schulter sei geheilt. Und guckte mich dann an und sagte, so, probier aus. Und ich guckte ihn an und sagte, ja, wie, probier aus? Ja, probier das aus. Probier deine Schulter aus. Und er sagte, heb deine Schulter. Und ich habe meine Schulter angehoben. Und es hat nicht mehr wehgetan. Und ich konnte meine Schulter vielleicht bis hier heben, danach ging nichts mehr. Danach tat es total weh, ich dachte, die ist bestimmt gebrochen oder ich weiß es nicht. Mindestens mal geprellt. Aber der Schmerz war komplett weg. Ich konnte meine Schulter komplett bewegen, in alle Richtungen. Ich war total verblüfft, meine Kinnlade ist sichtlich gegen die Zehenspitzen geknallt. So begeistert war ich. Und ich habe dann sogar Liegestützen gemacht. Spontanheilung. Und nicht nur das, ich habe nicht nur erlebt, wie ich selbst geheilt wurde, ich habe auch erlebt, wie andere Menschen geheilt wurden, als ich für sie gebetet habe. Wo Umstände durch Gebet verändert wurden. Der Umstand zum Beispiel, dass etwas kaputt war im Körper. Ich habe für einen jungen Mann gebetet, das ist in meiner Heimatgemeinde passiert. Da hatten wir gerade einen Taufgottesdienst. Und da haben, ne, wie das so ist beim Taufgottesdienst, da lädt man alle seine Verwandten und Freunde ein und so und komm mal gucken, ich werde getauft und so. Und da war ein junger Mann mit einer Schiene am rechten Bein. So einer Schiene, die du hast, wenn du einen Bänderriss hast. Und er hatte Krücken. Und er lief und humpelte da so rum. Und ich habe direkt gemerkt in meinem Herzen, ich habe diesen Mann angeguckt, mein Herz hat angefangen zu pochen und ich wusste, irgendwie, ich muss da jetzt mal hingehen und ich muss den fragen, ob ich für den beten kann. Das hat mich wie was gedrängt innerlich, ihn das zu fragen. Und ich bin zu ihm hingegangen, habe für ihn gebetet und siehe da wirklich, er wurde geheilt. Der hat seine Schiene ausgezogen, ist rumgelaufen, ihm ist auch die Kinnlade gegen den Boden gefallen. Er hat angefangen rumzutanzen und dann hat er vor der ganzen Gemeinde Zeugnis gegeben. Und es haben sich an dem Tag mehrere Menschen wirklich sichtlich Jesus ein großes Stück genaht, weil sie gesehen haben, wow, Gott wirkt mitten unter uns und Gebet kann Umstände verändern. Gebet verändert manchmal Umstände. Ich habe viele andere Sachen erlebt. Ich war in Frankfurt unterwegs, habe gesehen, wie ein Rollstuhlfahrer, der nicht laufen konnte, weil er in U-Bahn-Schacht gefallen war und ein Zug war über seine Beine gefahren. Ich habe gesehen, wie ein Rollstuhlfahrer mit getrümmerten Beinen wiederhergestellt wurde und seinen Rollstuhl durch die Frankfurter Innenstadt schiebt mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da muss man eigentlich ein Foto sehen. Ich habe leider keins. Ich habe gesehen, wie Lebensmittelunverträglichkeiten weg sind. Umstände, die verschwinden. Ich habe gesehen, wie Albträume weggegangen sind. Ich habe gesehen, wie dämonische Belastungen bei Menschen weggegangen sind durch Gebet. Wo Menschen immer Angstzustände, panische Angst hatten im Dunkeln. Wo Menschen Albträume hatten nachts, noch andere Sachen. Habe ich gesehen, wie gebetet wurde oder ich selbst gebetet habe teilweise. Und wie diese Dinge gegangen sind. Gebet verändert Umstände. Und ich möchte uns allen Mut machen, egal in welchem Umstand wir als Gemeinde vielleicht sind, aber auch egal in welchem Umstand wir privat vielleicht sind, Gebet verändert Umstände. Nicht nachdenken oder irgendwie einen guten Plan machen, ja, das sind gute Dinge, aber letztendlich das, worin die Power ist, die kommt vom lebendigen Gott im Gebet. Gebet verändert Umstände. Ich habe finanzielle Versorgung erlebt, meine Frau auch, wirklich regelmäßig. Ich war 3 Jahre auf Bibelschule. Das hat, wenn ich so grob rechne, inklusive Missionsreisen, bestimmt 19.000 Euro gekostet. Vielleicht 18, ich weiß es nicht. Und ich weiß, ich habe viel gearbeitet dafür. Zwischen den Bibelschuljahren bin ich wirklich rackern gegangen. Ich habe nicht irgendwie faul rumgesessen, sondern ich habe jeden Tag gearbeitet, bis auf sonntags, also 6 Tage Woche, richtig gerackert, richtig Geld verdient, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Ich hatte so einen Job in einem Freizeitpark, Lochmühle, vielleicht kennt den jemand. Ist nicht allzu weit, da habe ich gearbeitet. Das hat nicht gereicht, aber Gott hat mich versorgt. Gott hat mich versorgt. Ich habe gebetet und auf einmal waren Briefumschläge mit Geld in meinem Briefkasten. Ich habe gebetet, auf einmal waren Briefumschläge mit Geld in meinem Fach in der Bibelschule. Ich habe gebetet, auf einmal hat mich jemand angerufen und hat gesagt, ey Stefan, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Lust, dir den kompletten Israel-Einsatz, eine Missionsreise nach Israel gemacht, für Evangelisation, die komplette Missionsreise zu bezahlen. Diese Person war nicht mal bekehrt. Unfassbar krasse Sachen. Aber auch in alltäglichen Dingen, glaube ich, können sich Umstände manchmal verändern. Es können ganz simple, ich sag jetzt mal ganz provokant, ganz dumme Sachen sein. Meine Frau hat total lustige Sachen erlebt. Zum Beispiel eines Abends hatte nichts mehr zu essen zu Hause, also an Brot, und hat gebetet, Gott, oh, ich wünsche mir irgendwie so ein Brot. Und am nächsten Morgen wacht sie auf, guckt auf ihr Handy, und eine Freundin von ihr hat ihr geschrieben, hey Julia, ich weiß nicht warum, aber ich habe gestern Brot gebacken und ich dachte, ich backe dir auch eins, steht auf deinem Fensterstock. Und sie guckt an ihren Fensterstock und da war Brot. Oder neulich, wir hatten im Dezember Corona, hatten Weihnachten zu Hause verbracht, zu zweit, war auch mal schön als Ehepaar, erste Weihnachten zu zweit verbringen. Hatte natürlich auch Nachteile, Weihnachten zu zweit. Und irgendwann war natürlich der Schokoladenvorrat auch aufgebraucht. So nach, ne, wenn man in Quarantäne ist, dann irgendwann neigen sich die Chips und die Schokolade zum Ende. Und dann hat meine Frau gebetet und hat gesagt, oh Gott, ich wünsche mir so sehr irgendwie Schokolade. Und ich habe mich dann rausgeschlichen und bin zum Briefkasten gegangen, weil ich dachte, naja, vielleicht hat uns ja jemand zu Weihnachten irgendwie Post geschickt oder so, wäre ja cool. Und tatsächlich, da war ein Paket drin und das war ein Pack Schokolade in dem Paket. Und das mag jetzt vielleicht irgendwie so doof klingen, aber ich denke mir, dieses Paket kam aus Kassel. Das heißt, das musste schon losgeschickt worden sein, bevor meine Frau gebetet hat. So, Gott weiß schon, was wir uns vielleicht manchmal wünschen, was wir eigentlich nicht mal brauchen unter Umständen. Ich meine, niemand braucht Schokolade, um zu überleben, oder? Vielleicht manchmal unsere Seele braucht vielleicht manchmal Schokolade, um zu überleben. Aber eigentlich braucht es keiner. Aber Gott wusste schon, was der Wunsch war und hat es quasi schon losgeschickt, bevor wir gebetet haben. Total krass, oder? Meine Frau hat erlebt Vergebung in ihrer Familie. Total krasse Vergebung. Wirklich Ehe, die wiederhergestellt wurde. Vater und Kinder, die sich versöhnt haben. Und unmittelbar nach Vergebung. Ein Wochenende hat sie mit ihrer Mutter gebetet und wirklich direkt danach, ein, zwei Tage später gab es Wiederherstellung, gab es Versöhnung in der Familie. Total krasse Sachen. Und das sind Umstände, die sich verändert haben. Finanzielle Versorgung, habe ich schon gesagt. Auch in der Schrift sehen wir, dass Gebet Umstände verändert. Wir sehen in der Apostelgeschichte immer wieder Geschichten. Ich habe jetzt einfach mal zwei kurz rausgesucht, zwei Stellen. Wir können, wenn wir die ganze Apostelgeschichte lesen, sehen wir immer wieder, dass die Jünger gebetet haben, damit etwas passiert. Und da haben sich teilweise Umstände geändert, aber teilweise auch Perspektiven. Und darauf kommen wir später. Apostelgeschichte 4, 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Und hier waren Petrus und Johannes. Und sie waren vor den Hohen Rat geführt worden, weil sie von Jesus gesprochen haben. Und der Hohe Rat hat gesagt, nee, das macht mal nicht, ist nicht gut. Und sie haben gesagt, Freunde, wir können nicht davon nicht reden, was wir hier gesehen haben von Jesus. Das ist so krass, wir müssen davon reden. Und das Resultat hier war von ihrem Gebet, die Stätte ist erbebt. Also da gab es wie ein Erdbeben. Total krass, oder? Oder eine ähnliche Stelle, Apostelgeschichte 16, 25, Paulus und Silas im Gefängnis, ich denke, sehr bekannte Geschichte. Sie priesen Gott, sie beteten, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu und plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Heftig, oder? Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Also da war komplette Freisetzung, komplette Freilassung der Gefangenen durch Gebet. Die Umstände haben sich geändert. In diesem Fall hat sich nicht Paulus und Silas Perspektive auf die Gefangenschaft geändert, sondern wirklich die Umstände haben sich geändert. In der Gemeinde, wo wir gehen, von Isaac Liu, Bruder Yun, vielleicht kennt jemand Bruder Yun, The Heavenly Man, hat ein Buch geschrieben, in China gewesen, viel Verfolgung erlebt. Und der ist aus dem Gefängnis eines Tages einfach so rausspaziert. Der hat gebetet, ganz, ganz viel gebetet und er war wirklich immer wieder jahrelang inhaftiert. Und eines Tages hatte er einen Moment, wo Gott zu ihm sprach, geh jetzt raus. Und die Gefängnistür war offen und er ist einfach rausspaziert, an allen Wachen vorbei. Niemand hat ihn irgendwie angesprochen, in ein Taxi gestiegen und war weg. Total krass. Gebet verändert Situationen. Aber wir hatten es gerade schon, was ist, wenn die Umstände sich nicht ändern? Denken wir zum Beispiel an Corona. Also Wetten, da haben ja bestimmt mal mindestens mehr als 3 Christen gebetet, oder? Dass Corona mal ganz schnell wieder geht. Und ich denke, ich selber habe gedacht, naja, vielleicht begleitet uns das ganze Thema 3, 4 Monate und dann ist es weg. Nein, es ist nicht so gekommen. Was ist, wenn sich die Umstände nicht verändern? Oder was ist mit der Flut jetzt? Letzte Woche, vorletzte Woche. Da haben doch bestimmt auch Leute gebetet, aber die Situation hat sich nicht verändert, irgendwie in dem Sinne, dass jetzt die Flut auf einmal dachte, oh, ich verfehle jetzt mal die Stadt und fließe jetzt doch hier lang. Nein, da sind Menschen gestorben und das ist extrem tragisch. Was ist dann in solchen Situationen? Was ist, wenn ich zu Hause bete und meine Ehe geht kaputt? Oder was ist, wenn ich bete und meine Kinder haben sich bis jetzt nicht bekehrt? Oder mein Ehepartner hat sich bis jetzt nicht bekehrt? Die Umstände haben sich nicht verändert. Was machen? Ich stelle eine Behauptung auf. Bei Gebet passiert immer etwas. Und wenn sich nicht die Umstände verändern, eine Sache, die auf jeden Fall passiert, wenn wir es zulassen, ist, dass Gebet dich verändert. Gebet verändert dich. Gebet verändert dich und deine Perspektive auf die Dinge. Ich glaube, es gibt Dinge, die wir so erstmal nicht verstehen. Gott, wie kannst du das zulassen, dass Corona die ganze Welt in Schach hält? Gott, wie kannst du es zulassen, dass 160 Leute oder 165, ich bin nicht ganz up to date, bei einer Flutkatastrophe in Deutschland sterben? Aber jetzt mal rausgezoomt von unserem Deutschland, Gott, wie kannst du es zulassen, dass täglich Menschen an Hunger sterben? Gott, wie kannst du es zulassen, dass, was auch immer, füg ein, was du möchtest. Gott, wie kannst du es zulassen, dass mein Autoreifen kaputt geht? Gott verändert dich und deine Perspektive und Gott verändert mich und meine Perspektive. Und ich glaube, manchmal müssen wir ins Gebet gehen, um das große ganze Bild zu verstehen, um zu verstehen, dass Gott souverän ist und dass Gott Gott ist und ich Mensch bin. Und ich möchte keine Antwort auf die Theodizee-Frage geben, warum lässt Gott Leid zu. Das ist jetzt nicht mein Ziel hier heute Morgen. Aber ich glaube, dass so manche Frage, die wir vielleicht Gott vorwurfsvoll manchmal stellen, sich verändert durch Gebet, indem sich unsere Perspektive verändert. Und genauso auch hier in der Gemeinde. So manche Frage, warum die Dinge vielleicht so sind, wie sie sind, verändert sich vielleicht die Perspektive durch Gebet. Auf einmal wird vielleicht aus einer Situation, wo ich denke, alles ist schlecht in meinem Leben, sehe ich vielleicht den Vorteil aus dieser Situation, weil ich neu aus Gottes Perspektive sehe. Vielleicht in einer Situation, wo ich keine Hoffnung mehr habe und ich bete und ich bekomme neue Hoffnung. Aus Hoffnungslosigkeit wird Hoffnung durch Gebet, weil ich Gott anschaue. Und das ist der Trick, Gott anschauen. Und jetzt kommen wir zum Schlüsselvers, wenn es um Gebet geht. Mein absoluter Schlüsselvers oder einer meiner Lieblingsverse aus der ganzen Schrift. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag sie auf, markier dir diesen Vers, kringel den ein, Marker drum rum, mach den rot, wichtig, Ausrufezeichen. Der Vers steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Und ich lese vor, wir gehen danach Schritt für Schritt durch. Nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich fand die sehr treffend. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich möchte jetzt Vers für Vers nochmal diese Stelle durchgehen, um zu verstehen, Paulus, was willst du uns da eigentlich sagen? Was meinst du da? Und den ersten Vers, ja, wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Mit unverhülltem Gesicht. Und ich habe mal was mitgebracht, um einen Kontrast darzustellen. Ich glaube nämlich, dass wir manchmal ein bisschen anders vorgehen. Dass wir manchmal vielleicht so zu Gott kommen. Wir tragen eine Maske, für die, die jetzt gerade das anhören. Ich trage eine Sonnenbrille und eine Mundschutzmaske. Und ich glaube, manchmal kommen wir zu Gott mit Masken. Wir kommen gar nicht authentisch, das ist hier der Punkt, wir kommen nicht authentisch, sondern wir setzen uns Masken auf oder wir verhalten uns komisch, wir verstecken uns vielleicht vor Gott. Ich denke an Adam. Adam hatte gerade gesündigt. Und Gott schreit, Adam, wo bist du? Warum ruft Gott, Adam, wo bist du? Hat er ihn nicht gesehen? Nee, ich denke nicht, Gott kann alles sehen. Sondern Adam hat sich versteckt. Adam hat sich versteckt in seinem Scham. Und ich glaube, manchmal können wir uns in unserem Scham verstecken oder in irgendeinem, vor irgendetwas, wo wir uns für schämen, irgendwas, wo wir sagen, damit kann ich nicht zu Gott kommen. Das ist zu krass, vielleicht das, was ich gemacht habe, ist zu krass. Die Sünde, die ich begangen habe, ist vielleicht zu krass. Gott kann die nicht vergeben oder weiß ich nicht. Und ich glaube, manchmal verdecken wir unser Angesicht und wir kommen Wir kommen zu Gott anders, als wir eigentlich sind. Und ich glaube, das ist hier der Schlüssel, mit unverhülltem Angesicht zu Gott zu kommen, also authentisch zu Gott zu kommen. Wir kommen authentisch zu Gott, so wie wir sind. Kein religiöses Vorgetue, nicht wie die Pharisäer irgendwie an der Straßenecke stehen und oh, danke Gott, dass ich nicht so bin wie die schlimmen Sünder und die bösen Zöllner und keine Ahnung, sondern authentisch, so wie der Sünder an der Straßenecke. Oh Herr, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Mensch, der ich weiß, was ich verbockt habe, der ich weiß irgendwie, wo meine Ecken und Kanten sind oder der ich weiß, wo es mir gerade fehlt. Sei mir gnädig, ich bin authentisch vor Gott. Ich glaube, das ist ein Riesenschlüssel, damit Gebet erhört wird. Ich glaube persönlich, dass ein unauthentisches Gebet, damit will ich keinem irgendwie Angst machen, man kann falsch beten oder so, sondern ich denke, wir wissen alle, was ich damit meine. Wenn ich mir eine Maske aufsetze und ich denke, ich kann irgendwie Gott etwas vormachen oder vielleicht setze ich mir auch die Maske auf, damit ich dem Rest um mich herum etwas vormache wie ein Pharisäer. Ich glaube, das sind Gebete, die Gott vielleicht nicht erhört, wo vielleicht nichts passiert, weil das ist eine Haltung von Stolz und wir wissen, dass Gott dem Stolzen widersteht. Wir alle sehen mit unverhülltem Angesicht, also ohne Masken, authentisch die Herrlichkeit des Herrn. Und jetzt kommt ein Geheimnis. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und ich habe hier mal einen Spiegel mitgebracht, um zu veranschaulichen. Oh, der klebt. Das ist Patafix. Ich habe einen Spiegel mitgebracht, um zu veranschaulichen, was Paulus hier meint. Wir sehen die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Na, klappt das? Ihr drei da hinten und ihr Techniker da oben, könnt ihr mich sehen durch den Spiegel? Ja? Aber was seht ihr? Seht ihr mich oder seht ihr nur ein Abbild? Ihr seht nur das Spiegelbild, ne? Wenn ihr hier reinguckt, seht ihr natürlich jetzt hier so, in echt seht ihr mich, aber wenn ihr durch den Spiegel guckt, seht ihr den Spiegel. Oder hier vorne, ich gucke euch an. Könnt ihr mich sehen? Aber ihr seht mein Abbild, richtig? Und ich glaube, hier ist ein großes Geheimnis drin in dieser Stelle. Was bedeutet das? Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Ich möchte eine Parallelstelle oder eine ähnliche Stelle von Paulus nochmal hier anführen. Aus 1. Korinther 13, wir kennen das alle, Hohelied der Liebe und so weiter, ne? Und am Ende von Kapitel 13, zwischen den Geistesgaben Kapitel 12 und 14, am Ende von Kapitel 13 steht, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Und ich glaube, das hier ist das Geheimnis des Spiegels. Es zeigt nämlich die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Wir sind in der Situation, dass wir Gott nur sehen wie in einem Spiegel. Wir sehen Teilaspekte von Gott. Wenn wir uns jetzt auf Gott ausrichten, wenn wir vielleicht unsere Augen schließen, unsere Erkenntnis von Gott ist Stückwerk, ist teilweise. Und wir sehen nur ein Abbild von Gott. Also wir sehen ihn wie durch einen Spiegel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Also ich persönlich freue mich extrem darauf, Gott von Angesicht zu sehen. Und nicht nur wie jetzt, wie eine Idee davon zu haben, wie Gott sein muss. Und diese Idee wird immer größer. Je mehr Bibel ich lese, je mehr ich bete, desto größer wird diese Idee, wie Gott sein muss. Wie groß er ist, aber ich sehe ihn trotzdem noch nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern nur wie in einem Spiegel. Genau. Also zurück, wir sehen ihn wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet. Und das Wort, was hier steht, jetzt kommt der Theologen, griechisch, wow, Das Wort, was hier steht, Metamorphose. Kennt jemand von euch das Wort Metamorphose? In welchem Bezug benutzt man das oft? Schmetterlinge. Yes, Metamorphose passiert beim Schmetterling. Wenn aus der Raupe ein Schmetterling wird, dann passiert Metamorphose. Das ist das Wort, was hier steht. Und es ist hier übersetzt in der Übersetzung mit unser ganzes Wesen umgestaltet. Verändert, du könntest sagen transformiert. Durch Gott anschauen werden wir transformiert. Metamorphose, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen. Und wohin werden wir transformiert? Dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also wir schauen Gott an im Hier und Jetzt, wie in einem Spiegel. Also wir sehen ihn nicht von Angesicht zu Angesicht, und das kommt noch, Halleluja, aber schon jetzt ist diese Dimension da, dass wir Gott anschauen, sein Abbild anschauen. Und ich meine damit nicht ein Bild, ein Plakat, was du an die Wand machst und irgendwie da ist Jesus drauf gemalt oder so. Nein, du betest und du wirst umgestaltet, Metamorphose, wie von einer Raupe zu einem Schmetterling. Und das Ziel ist, dass wir immer ähnlicher werden, und zwar wem? Ihm. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wusstest du, dass Gott möchte, dass du Anteil an seiner Herrlichkeit bekommst? Gott möchte seine Herrlichkeit durch dich und mich strahlen lassen. Gott möchte, dass andere Menschen erkennen, dass aus dir Gott leuchtet, dass aus dir die Herrlichkeit Gottes herausstrahlt. Aus dir Mensch, aus mir Mensch. Jesus sagt, seid Salz und Licht, seid Licht. Die Herrlichkeit des Herrn. Sie möchte aus uns strahlen. Und jetzt kommt der Punkt. Also es geht um Jesus-Mäßigkeit und Anteil an Gottes Herrlichkeit. Und jetzt kommt der Punkt. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Es geht nicht um eine Selbstverbesserung, sondern es geht darum, der Heilige Geist verändert dich und nicht du selbst. Gebet bringt Veränderung, und zwar wie? Indem ich Gott anschaue, indem ich bete und mich auf Gott fokussiere in meinem Gebet. Nicht auf mein Problem, nicht auf mein was auch immer, ich kann dafür beten, ja. Aber indem ich Gott anschaue in meinem Gebet, verändert sich meine Situation. Manchmal, dass etwas passiert, vielleicht ein Wunder oder so, oder eine Versorgung. Aber was auf jeden Fall passiert, ich werde umgestaltet, wie von einer Raupe zu einem Schmetterling, wohin, dass ich so werde wie Jesus oder Jesus ähnlicher werde. Das ist das Ziel, werden wie Jesus, im Charakter werden wie Jesus. Und die gute Nachricht ist, diese Umgestaltung, diese Metamorphose, diese Transformation, sie ist das Werk des Herrn. Es ist nicht unser Business, es ist nicht unser Job, es ist nicht unsere Aufgabe, uns selbst zu verändern oder selbst zu verbessern in dem Sinne, dass wir jetzt uns hinsetzen und gucken, oh, wo habe ich noch Fehler und Strichliste und den Fehler muss ich noch beheben und dann mache ich noch das und das. Nein, sondern der Heilige Geist verändert dich, wenn wir Zeit im Gebet verbringen. Der Heilige Geist tut dieses Werk an uns, Metamorphose, die Veränderung. Halleluja. Und jetzt kommt der Clou. Veränderte Menschen bringen Veränderung, aber beten musst du selber. Wenn wir Gott anschauen und verändert werden, als veränderte Menschen können wir Veränderung bringen in eine Situation. Als ein veränderter Mensch kann ich Veränderung bringen in meinem Job. Mit einem veränderten Denken, ich denke an Römer 12, lasst euch verändern in euren Gedanken, damit ihr erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Mit veränderten Gedanken kann ich Veränderung bringen. Von Hoffnungslosigkeit vielleicht in Gedanken. Mit veränderten Gedanken bringe ich vielleicht Hoffnung in eine Situation. Sei es im Job, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde. Veränderte Menschen bringen Veränderung. Aber beten müssen wir selber. Ich fasse die Predigt noch einmal zusammen. Was? Es geht um Beten, es geht um Gott anschauen. Das ist der Schlüssel. Auf Gott fokussiertes, auf Gott zentriertes Gebet. Wie authentisch mit unverhülltem Angesicht. Und das Ergebnis ist Transformation in seiner Herrlichkeit, Transformation in sein Wesen, Anteil an seiner Herrlichkeit und vielleicht eine Veränderung der Situation. Aber auf jeden Fall Transformation von uns. Und ich glaube, das ist extrem viel wert und ist ein Grund, Halleluja und Amen zu sagen.